In den Tageszeitungen liest man manchmal so Berichte, die fast unkürlich, fast unglaublich sind, wo manchmal eher an einer schlechten Soap, an einem schlechten Kinofilm gleichen wie der Realität, wo immer wieder von Betrügern auch zu lesen oder zu sehen ist. Im Artikel, der steht stellvertretend für viele, es ist aus der Berliner Zeitung, aber es könnte wahrscheinlich auch im Bund stehen, ist etwas Folgendes gestanden, 2019, eine Geschichte aus Kassel. Für die Patienten war er ein Halbgott in Weiß. Doch den Ermittlern zufolge steckte unter dem Arztkittel nur ein notorischer Betrüger. Immer wieder soll es dem 37-Jährigen gelungen sein, seine Arbeitgeber zu täuschen und einen Job als Arzt zu bekommen. Am Montag steht der Mann in Kassel nun vor Gericht. Einmal mehr. Neben vielen gut ausgebildeten, richtigen, guten Ärzten gibt es auch dort wie anderen Orten Betrüger, Hochstapler. Solche, die etwas vorgeben, wo sie im Innersten nicht sind. Ich denke an Betrüger, die sich bei Senioren als Enkel ausgeben. Und sie sind es nicht. Einmal nicht die Enkel von denen, die sie jetzt kontaktieren. Ich denke an falsche Polizisten, die sich Betrüger ausgeben als falsche Polizisten und manchmal auch vielleicht gerade Senioren ihnen begegnet und ihnen das Geld abknöpfen unter dem Vorwand für ihre Sicherheit zu sorgen. Ihr kennt so Zeitungsartikel. Manchmal unglaubliche Sachen, wo ich fast versucht bin zu sagen, also so etwas würde mir nicht passieren. Und gleichzeitig merke ich selber, es gibt immer wieder Mails, wo ich wirklich nicht sicher bin. Ist es jetzt Betrug oder ist es echt? Wo ich so auf der Kippe bin, was ist es jetzt? Also, einfach zu sagen, so etwas würde mir nicht passieren, traue ich mich manchmal gleich nicht. Menschen, die sich als Betrüger ausgeben, die etwas sagen und tun, wo sie nicht sind. Und dann gibt es Verkündiger und Lehrer vom Evangelium, in Anführungszeichen, die in Wahrheit Betrüger sind. Also trotz dem freundlichen Gesicht und dem herzigen Fell, der ein bisschen aussieht wie ein Schaf, im Grunde genommen nur ein Wolf im Schaffell sind. Und das mit seiner Schafherde. Passen wir also auf, wem dass wir vertrauen. Der heutige Predigttext, Bibeltext, der Text von Petrus, ist ein Bibeltext, wo man nicht so gerne eine Predigt drüber schreibt und vielleicht auch nicht so gerne eine drüber hört. Es ist ein Bibeltext, der wahrscheinlich nicht zu den Lieblingsversen gehört, wo man sich über das Bett hängt. Oder vorne in die Bibel schreibt. Dass ein Bibeltext nicht zu den Lieblingstexten gehört, merke ich jeweils, wenn ich bei der Predigtvorbereitung auch ein bisschen schaue, was hat sonst noch im Internet zu dieser Bibelstelle und wenig führen kommt. Dann wird es erst recht spannend. Und es gibt ab und zu eine Stelle, wo ich denke, da hat es nicht so viel rum, wie vielleicht beim Psalm 23, wo ganz vieles zu finden wäre. Immer dann, also wenn es um einen Bibeltext ein bisschen weniger Predigten gibt, auch im Internet, dann ist ein bisschen Mut gefordert, ein bisschen Durchhaltewille, wahrscheinlich für das Verkündigen, wie für das Hören und für das Anwenden. Und so einen Text haben wir heute für uns. Ich weiss nicht, wann ihr zum Morgen gegessen habt. Ob ihr lieber ein französisches Brioche habt oder ein Tessinerbrot vielleicht für Schweizer Verhältnis oder eher ein Walliser Roggenbrot mit vielen Körnchen, wo gut zu beissen ist oder ein deutsches Pumpernickel. Der heutige Bibeltext ist wahrscheinlich nicht ein Gipfeli, sondern eher ein Körnerbrot. Man muss es ein bisschen käuen, man muss es vielleicht ein bisschen einweichen, dass es zum Gewinn wird. Und ihr wisst, wie das ist mit diesen Sachen. Manchmal scheint uns das nicht so gut. Aber gesund ist es auf alle Fälle. Der Petrus, ihm ist sein Vermächtnis wichtig, dass er Gemeinde über seine Lebenszeit raus lehrt und ihnen ein Vermächtnis gibt. Und er warnt sie vor ihr Lehrer, Also von Personen und von ihrer Lehre, von dem, was sie sagen. Und ich lese aus dem Abschnitt aus 2. Petrus, Kapitel 2, Verse 1 bis 9 und dann noch 14 bis 19. Es ist ein längerer Abschnitt, aber ich lese ihn gleich so im Zusammenhang eben leicht kürzt. 2. Petrus, Kapitel 2, ab Vers 1. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie losgekauft hat. Die werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben. Und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen. Das Urteil über sie wirkt seit langem, und ihr Verderben schläft nicht, denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie dort zum Gericht aufbewahrt werden. Und er hat die frühere Welt nicht verschont, sondern bewahrte mit Noah, dem Prediger der Gerechtigkeit, nur 8 Menschen. Und in Vers 7, und den gerechten Lot hat er errettet. Der Vers 9, der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen. Am meisten aber die, die nach dem Fleisch leben in unreiner Begierde und die Macht des Herrn verachten. Vers 14. Die Irrlehrer haben nur Augen für die Ehebrecherin, sind unaufhörlich bereit zur Sünde, locken leichtfertige Seelen an. Ihr Herz ist getrieben von Habsucht, sie sind Kinder des Fluches. Sie verlassen den richtigen Weg und gehen in die Irre und folgen dem Weg Bileams, des Sohn Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, aber zurechtgewiesen wurde wegen seiner Übertretung. Das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Sie sind Brunnen ohne Wasser und Wolken vom Wirbelwind umhergetrieben. Ihr Los ist dunkle Finsternis, denn sie reden stolze Worte, hinter denen nichts ist, und sie locken durch ausschweifende, fleischliche Begierden diejenigen an, die gerade erst denen entronnen waren, die selbst im Irrtum leben. Und sie versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie selbst Knechte des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwunden ist, dessen Knecht ist er geworden. Ich nehme dann am Schluss vor der Predigt noch Bezug auf Vers 20 folgende. Die habe ich aber nicht mehr gelesen. Ich werde dann ein paar Sätze dazu sagen. Der Petrus schrieb den Brief nicht zum anderen bloßstellen. Also an Petrus geht es nicht darum, andere Verkündiger oder andere Prediger, die ihm nicht so sympathisch sind, ein bisschen klein zu machen, dass er besser dasteht. Es geht ihm darum, Gemeinde oder Gemeinde, wo er den Brief schreibt, wo verlesen wird, von ihr Lehrer und ihr Lehre zu warnen. Zwei Sachen sind mir persönlich wichtig geworden in der Vorbereitung und auch für unser Hören, für das Anwenden, was ich sagen will, bevor wir etwas mehr am Bibeltext gehen. Zuerst, wenn man von ihr Lehrer redet, dann habe ich keine konkrete oder verdeckte Liste mit Namen und Personen, über die ich rede, aber es nicht deklarieren würde. Ich habe keine verdeckte Liste mit Namen, noch von Institutionen, nicht von Kirchen, nicht von Gemeinden und nicht von bestimmten Personen. Aber vielleicht geht es uns beim Hören, ein bisschen ähnlich wie es mir gegangen ist beim Vorbereiten, sofort kommt eine Idee, ah, das ist etwa der oder die. Über die, wo ich vielleicht weiter nachdenken sollte, inwiefern das, was wir heute hören, etwas zutrifft und was das denn für mein Verhalten bedeutet. Aber ich möchte dann vor allem anderen zuerst mein Herz prüfen, dass ich mich nicht erhebe und verurteile, was nicht an mir liegt. Und gleichzeitig bin ich gefordert, das, was ich höre, das, was ich lerne, zu beurteilen und zu überlegen, was an meinem Handeln jetzt dran ist. Und mit euch ist die Grenze ganz dünn zwischen sich überheben und über andere nachdenken und gleichzeitig für das eigene Leben etwas zu lernen und sagen, was hat es mit mir zu tun. Das ist das Erste. Das Zweite, der Petrus warnt den genannten Irrlehrer zu folgen, ihnen nachzufolgen, in ihrer Nachfolge zu sein. Ich glaube, es besteht ein Unterschied qualitativer Art zwischen jemandem zuhören und jemandem nachfolgen. Also ich kann auch dem an der Bea, wo sich Gemüse hobelt, einmal zuhören, nicht so lang, aber ich folge ihm nicht nachher. Ich kann auch einem Prediger, ich kann einem Bibellehrer, ich kann einem anderen Mensch zuhören, aber ich muss ihm nicht folgen. Also für mich ist ein qualitativer Unterschied zwischen hören, zuhören und nachfolgen. Das Gegenüber zu meinem Lehrer machen und ich laufe in seiner Spur. Er lehrt mich und ich bin sein Schüler. Und gleichzeitig frage ich mich natürlich, wo fängt denn das Nachfolgen an? Nachfolgen fängt häufig auch mit zuhören, dazu gehören und Nachfolgen an. Also auch dort ist es nicht ganz so einfach. Nachfolgen ist übrigens nicht etwas speziell Christliches. Jeder Mensch folgt einem Lehrer, einem Herrn. Ob man wissen, wer das ist oder nicht. Oder Petrus sagt, passet auf. Passet auf, wem das ihr nachfolgt. Passet auf, wer euer Lehrer ist. Von wem das ihr lernt und bei wem das ihr in den Fußstapfen läuft. Darum ruft Petrus auf, zu prüfen, zu achten, wem das man folgt und wem das man wollt folgen. Dass man sich bewusst entscheidet, wem, wo, wenn man nachfolgen. Grundhaltungen von Irrlehrern, vor denen der Petrus warnt. Das Auftreten von den Irrlehrern ist zumindest stets mal nicht etwas Außergewöhnliches gewesen. Es ist fast Alltägliches gewesen, einmal bis zur Zeit, wo der Petrus gelebt hat. Ich glaube, es ist auch bis heute so. Etwas Alltägliches, etwas Wiederkehrendes. Und der Petrus erwähnt stellvertretend ein alttestamentliches Beispiel, den Bileam, wo ich aus seiner Geschichte auch nicht ganz alles verstehe. Wenn ich aber den Petrus richtig verstanden habe, redet der Petrus bei den Irrlehrern nicht zuerst über das, was die Lehrer sagen und tut auseinanderbeindeln, was sagen sie richtig, was ist falsch, was könnte noch gut sein, was kann man so stehlen und was ist wirklich ganz falsch. Der Petrus beurteilt nicht zuerst das, was rauskommt, der Output, sondern er geht drunter. Er fragt, wo ist das Leben von diesen Lehrern gegründet? Auf welchem Grund steht es? Auf welchem Felsen stehen sie denn? Sind sie in Christus gegründet oder, wenn sie nicht in Christus gegründet sind, fern von Christus? Das provoziert mich extrem. Das fordert mich raus. Das Grundproblem der Irrlehrer ist, dass sie nicht einfach solche sind, die im Glauben der Bibel etwas anders verstehen können, wo man bei guter Theologie, bei unterschiedlichem Bibelverständnis so verstehen kann, richtig und ehrlich, und anders verstehen kann, richtig und ehrlich. Also es geht nicht um Nuancen beim Verstehen von Glaubensinhalten, wo man bei ehrlichem Bibelstudium manchmal nicht auf den gleichen Nenner kommt. Ihr kennt das aus Hauskreisen, aus Gesprächen mit Geschwistern, wo man vielleicht einfach auch merkt, wir verstehen vieles nur bruchstückhaftweise. Also, vielleicht ein Beispiel, ob Frauen sollen predigen oder nicht. Zu welchem Zeitpunkt genau in der Heilsgeschichte die Entrückung der Gemeinde ist. Ich glaube, dass es objektiv am Schluss nur eine richtige Verstehensweise gibt. Aber wir sind noch nicht am Ziel und darum gibt es unterschiedliche Verständnisse, wo man bei gutem Herrenlosen, bei richtigem Glauben, manchmal nicht auf das gleiche Ergebnis kommen. Aber der Petrus redet nicht von dem. Der Petrus redet von etwas anderem. Und bei diesen Nuancen, bei unterschiedlichen Verstehensweisen, möchte ich mich hüten, von ihr Lehrer zu reden. Manchmal habe ich schon so Sätze gehört, das ist ein Irrlehrer. Ich möchte mich hüten, ich möchte mich einüben, dort nicht von ihr Lehrer zu reden. Aber der Petrus geht tiefer an die Wurzeln, bis im Brief er schreibt, das Grundübel von diesen Irrlehrern oder solchen, die so auftreten, das ist, weil sie nicht auf dem Fundament von Jesus stehen. Obwohl sie scheinbar mehr oder weniger treffend ein Evangelium, in Anführungszeichen, verbreitet. Bibel lehren. Die Irrlehrer sind nach dem Petrus im Vers 2 Menschen, die Christus verleugnet. Und er treibt es noch auf die Spitze, wo Kind vom Fluch sind, Vers 14. Das ist also eine deutliche Ausdrucksweise, finde ich. Aber wir können nur eins von beidem sein. Wer kein Kind von Gott ist, ist letztlich ein Kind vom Fluch, ein Kind vom alten, sündigen Adam. Und der Petrus beurteilt ihr Lehrer zuerst aufgrund von dem, wie sie mit Christus umgehen. Dabei hat Christus verleugnet für mich zwei verschiedene Dimensionen. Das erste geht um Person. Sie verleugnet Jesus Christus als Person. Also ist Jesus Christus einfach eine historische Person, im besten Fall, wie es viele gegeben hat. In den Geschichtsbüchern hat es ganz viele Personen gegeben. Oder ist Jesus der Sohn von Gott? Der Messias. Zur Erlösung der Menschen. Die Lehrer sind zwar solche, die predigen, lehren, vielleicht auch etwas bezeugen, aber sie verleugnen Jesus als Messias, als gesalbten Sohn von Gott. Und andererseits verleugnen sie nicht nur Jesus als Person, sondern sie verleugnen das Werk, das Jesus tun hat. Sie verleugnen, was Gott in seinem Sohn tun hat, was Gott gekostet hat, unsere Erlösung. Sie verleugnen den Preis der Erlösung, das Sterben von Jesus Christus am Kreuz. Und die Notwendigkeit, die Erlösung anzunehmen, in Anspruch zu nehmen. Sie verneinen die Erlösung, die wir aus reiner Gnade dürfen empfangen. Aber auch, dass wir dann nicht mehr für uns leben, sondern für Christus leben, wenn wir von Jesus wiedergeboren werden. Sie verleugnet Christus, sagt Petrus. Und es offenbart, wie schlimm eigentlich das Vergehen ist. Es ist nicht einfach eine Nuance, es ist nicht etwas, wo man sagen kann, es ist ein bisschen anders, sondern er sagt, sie sind am falschen Ort gegründet. Zwar können unterschiedliche Irrlehrer unterschiedlich daherkommen, sie können unterschiedliches predigen, reden. Aber das Fundament ist immer das, in Christus oder eben nicht. Ihr Lehrer könnt unterschiedlich daherkommen. Ich mache ein konkretes Beispiel. Das Ablehnen von der jungfräulichen Geburt von Jesus ist so ein Beispiel. Und in der Bibelstunde haben wir schon darüber nachgedacht. So passiert es plötzlich, dass in der Luther-Übersetzung vom Jahr 2017 bei der Geburt oder um die Geburtsgeschichte von Jesus heisst, bei der Maria, dass es eine junge Frau war. Maria, eine junge Frau. Und dass nicht mehr von Jungfrau die Rede ist. Es hat dann noch ein Kreuzchen irgendwo, wo es heisst, man kann es auch als junge Frau verstehen. Ich bin nicht so sicher. Das Wort ist das Gleiche oder das Ähnliche, aber es redet von ganz etwas anderem. Was hat denn Maria zum Engel gesagt? Wie soll das gehen, dass ich schwanger bin? Ich bin noch zu jung. Wie soll es gehen, wenn ich noch von keinem Mann weiss? Vielleicht war sie auch jung gewesen, vermutlich sogar, oder sicher ist sie jung gewesen. Aber da ich von keinem Mann weiss. Also sie war Jungfrau gewesen, und ohne die Tatsache gäbe es wenig die Erlösung in Jesus, denn wäre nämlich Jesus ein Kind vom Josef. Ein lieblicher Nachkomme vom Josef, ein lieblicher Nachkomme letztlich vom alten Adam, der von Sünde behaftet ist. Einer, der uns nicht erlösen kann. Nur weil er von Gottes Geist zeugt ist, von Gott hergekommen ist und ganz anders war, ohne Schuld wie wir, hat Jesus uns herauslösen können. Also ihr lehren könnt unterschiedlich daherkommen, die Lügnung von der Liebhaftigen und Verstehung von Jesus, dass er einfach in den Gedanken von den Jüngern zum Beispiel noch ein bisschen präsent war. Und so weiter, die Wiederkunft von Jesus, das kann ganz unterschiedlich daherkommen. Aber der Petrus sagt, das Fundament ist immer das Gleiche. Sie verleugnet Jesus, sie verleugnet seine Person, den Messias, sie verleugnet, was Gott durch ihn gewirkt hat. Vielleicht hat er schon ein bisschen Herzklopfen beim Nachdenken und Mitlesen. Ich will noch ein bisschen weiterdenken. Ich weiss gar nicht, ob man das darf. Ich mache es mit einem Fragezeichen. Ist denn denkbar, dass man mit bester Theologie, aber ohne Jesus im Herz, ohne Wiedergeburt ein Irrlehrer ist? Kann es sein, dass umgekehrt jemand mit einer total unvollständigen Theologie, mit einer unausgereiften, mit einer lückenhaften, einseitigen, sogar einfältigen Theologie oder mit einem einfältigen Glauben, aber mit Christus im Herzen, denn kein Irrlehrer ist, weil Jesus in seinem Herz ist? Darf man so etwas fragen? Darf man so etwas sagen? Und was wäre die Konsequenz für mein Leben? Ich habe vorher gesagt, es ist ein Unterschied, ob ich auf jemanden höre oder ob ich jemandem nachfolge. Ob die Person zu meinem Lehrer, ob ich die Person zu meinem Lehrer, zu meinem Rabbi mache und ich mich zu seinem Schüler erkläre. Der Petrus redet da von Nachfolgen, nicht von Zuhören. Wo aber fängt es denn an, dass ich höre, dass ich höre, zuhöre, angehöre? Wir vernehmen den Ruf, prüf, wem du nachfolgst, von wem du dein geistliches Leben, dein Glaubensleben willst prägen lassen, inspirieren lassen, von wem das möchtest lernen. Ich habe für mich aufgeschrieben, vertraue nur jemandem für dein geistliches Leben, wo Jesus Christus als Person und seine Erlösung nicht lügnet, sondern angenommen hat, annimmt. Wir wissen, dass es gut ist, wenn wir uns nicht falschen Polizisten anvertrauen oder einem falschen Arzt auf seinen Rat hören. Umso weniger sollen wir unser Vertrauen auf ihr Lehrer setzen, die nicht in Jesus geboren sind. Bevor wir aber jetzt ganz schnell eine Liste in unserem Herzen machen, wer zu denen gehört, zu den ihr Lehrern und zu den Richtigen, möchte ich nochmal für mich herhören. Bei aller Warnung von ihr Lehrern, eine Warnung für mein eigenes Herz, für unser Herz. Es geht nie darum, dass Menschen jetzt meine Vorstellung von einer richtigen Bekehrung erfüllen müssen. Das ist ja das entscheidende Kriterium. Ist Christus in ihrem Leben? Sind sie wiedergeboren? Oder sind sie es nicht? Aber es geht nie darum, dass die Menschen meine Vorstellung, wie Bekehrung richtig ist, müssen erfüllen. Bekehrung, also das Ablegen vom alten Mensch mit Buße, mit Sündenbekenntnis, uns von Neuem geboren werden, glauben, Christus erfassen, ihm nachfolgen, ein Ja zu dem Ja, das er gegeben hat und so weiter. Das passiert in ganz unterschiedlichen Formen. Einmal öffentlich, wie bei einer Evangelisation, wo man aufsteht oder wo man führen geht oder wo nachher einem für jemanden betet, etwas in die Bibel schreibt oder ein Kärtchen mitgeht, wie man es kennt von Zeltevangelisationen oder live on stage oder welche Form auch immer. Öffentlich sichtbar, mit menschlichen Zeugen, aber es passiert auch anders. Ganz privat, wo Menschen irgendwo im Kämmerli in der Bibel lesen und merken mal, der Christus ist da. Ich glaube an ihm und ich will ihm mein Leben geben. Ich gebe ihm mein Leben. Ich gehe in seiner Spur. Das kann passieren im Altersheim, im Spitalzimmer, im Gefängnis, sogar auf der Straße. Ich kann mich erinnern, dass die Karmel-Mission erzählt hat, wie die Menschen, Polizisten, plötzlich auf der Straße gestanden sind und die Bibel gelesen haben. Und das Verkehrschaos ausgebrochen ist, weil sie angefangen haben, die Bibel zu lesen. Das kann im Verborgenen passieren, offensichtlich. Von Gott angesprochen werden, dass so ein Mensch sein Leben Jesus anvertraut, im stillen Gebet. Ich selber habe mein Ja zu Jesus gegeben in einem ganz normalen Gottesdienst am Sonntagmorgen. Und ich glaube, das ist nicht unwesentlich gewesen, auch für meinen Weg letztlich, dass ich Prediger geworden bin. Das passiert manchmal unter vielen Tränen, dass jemand sein Leben Jesus gibt. Manchmal unter lautem Jubeln. Manchmal ganz still. Und für uns weder sichtbar noch hörbar. Vielleicht mit dem Herzlichen, also mit dem Gebet aus dem Herz. Sei mir Sünder gnädig. Erinnert ihr euch das Gleichnis von Jesus? Der Sünder, hinten beim Eingang, vorne jemand, der gut hätte können beten und hinten ein Sünder, der gesagt hat, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus fragt, wer ist ehrlicher mit Gott unterwegs? Wer hat wahrhaftig gebetet und ist mit Gott ins Gespräch gekommen? Es kann auch passieren mit einem ernsthaften Gesang, mit dem Gebet Kyrie Eleison, Herr, erbarm dich. Ich glaube, es ist nicht so entscheidend, wie und wo das passiert, aber es ist entscheidend, dass es passiert. Wie sieht es bei mir aus? Kann ich mit aller Gewissheit, können wir von uns sagen, dass ich Jesus an mein Herr, wir sollen nicht an dem vorbeigehen. Aber wir sind nicht beauftragt zu prüfen, ob die Bekehrung von dem Menschen, der vor mir ist, von dem Lehrer, den ich zuhöre, ob dem seine Bekehrung richtig war. Das ist nicht unsere Aufgabe. Nur Jesus sieht, nur Gott sieht ins Herz ein. Und nicht sitzen in einer Kirche, weder in einer Freikirche noch in einer Landeskirche, ist entscheidend, ob Christus in unserem Leben angekommen ist, ob wir wiedergeboren sind. Sondern alleine, dass Jesus in unser Leben gekommen ist und er unser Herr ist. Weil aber der Petrus weiss, dass man nicht ins Herz von Menschen schauen kann, fragt er nach den Früchten. Wie zeigt sich denn das bei den Irrlehrern? Wir können nicht ins Herz schauen, aber an was können wir es zum Beispiel erkennen? Und er sagt, bei den Irrlehrern wird es erkennbar sein, dass es letztlich um sie geht. Um ihren Gewinn, ihre Macht, ihren Einfluss, ihre Popularität. Für das muss man nicht Fernsehprediger sein. Aber auch dort ist die Frage immer wieder angebracht. Geht es letztlich um sie, um ihre Habgier? Habgier, das kann finanzieller Art sein, das kann auch sexueller Art sein oder kann in Bezug auf Macht sein, ich möchte immer mehr Macht, mehr Einfluss über mehr Menschen. Um wer geht es? Geht es um die Abhängigkeit von Menschen, von mir? Oder dass sie abhängig sind von Jesus? Und wenn es in der Verkündigung nicht um Jesus geht, als Person, wenn es nicht um sein Erlösungswerk geht, dann geht es immer um den Verkündiger. Dann geht es, wenn es nicht um Jesus geht, geht es immer um uns selber. Wir können nicht Kind von Gott sein und gleichzeitig Kind vom Fluch. Entweder sind wir Kind von Gott oder sind wir Kind von dieser Welt, vom Adam, vom Fluch, in aller Konsequenz. Petrus, auch wir leben allein durch Gnade von Gott. Es ist nicht unser Verdienst, es ist Gnade von Gott. Aber darum ist es so dringend notwendig, dass wir unser Leben auf Gottes Wort gründen. Keine Irrlehrer folgen, so attraktiv sie manchmal auch daherkommen oder gut reden. Der Paulus hat sich ab und zu auch müssen wehren und gesagt, ich komme nicht so, wie andere gut reden können, aber ich bringe euch das wahre Evangelium. Zugeben, das ist für mich so ein bisschen entlastend, das ist nicht eine Abschwächung von dem, was ich gesagt habe, aber entlastend zugeben. Gottes Macht und sein Wirken ist viel grösser als das von den Irrlehrern. Gott ist grösser und mächtiger als die Irrlehrer. Er vermag auch durch falsche Lehrer die Wahrheit zu verkündigen. Das ist mein Trost, wo immer Gottes Wort eins zu eins gelesen wird, verkündigt wird. Dort redet Gott, dort ist Gott am Reden. Und Gott hat sogar durch ein graues, pelziges Tier können reden beim Bileam und hat sich als mächtiger Herr erwiesen. So ist Gott da möglich, durch falsche Lehrer und falsche Aussagen zu wirken. Aber ich glaube, wir sind gerufen, aufzupassen, wem das wir folgen, wer das wir zu unserem Lehrer Vorbild machen, von wem das wir unseren Glauben nähren, lassen und wie das wir selber immer wieder unser Herz nähren, selber mit der Bibel. Und jetzt weiter, ein bisschen kürzerer Teil. Gott vermag, die Gottesfürchtigen zu retten, die Ungerechten aber zu richten. Der Petrus schaut zurück und sagt, Gott hat sogar an den gefallenen Engel so gehandelt, dass er sie verurteilt hat. Die Lehrer werden ihrer Verurteilung von Gott entgegengehen. Warum? Weil sie nicht Kind von Gott sind. Das ist das Problem. Weil sie nicht erlöst sind. Wo aber das so ist, wo wir nicht erlöst sind, muss der Mensch für sich Verantwortung übernehmen von Gott. Und das können wir nicht. Und dann müssen wir Konsequenzen tragen. Er wird uns richten. Aber Gott vermag auch den Gerechtfertigten zu retten und vor dem Gericht, durch das Gericht durch, rauszuretten, zu erretten. Das Beispiel von Noah, seiner Familie. Oder der Lot. Über den Lot habe ich während dem Lockdown noch mal predigt, im Zusammenhang mit der Ruth, ein paar Sätze dort über den Lot. Der Lot hat aus Gottes Sicht, warum auch immer, zu den Gerechten gehört. Wo Gott ihn rausgerettet hat aus der Stadt. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz. Es stimmt, dass man so eine Glaubensfrucht tragen soll, aber ich will mich hüten, dass wir sehen, was im Herz vorgeht. Hüten wir uns, aufgrund von dem, was wir sehen, zu verurteilen. Der Lot, seine Frau, die beiden Töchter werden als Gerechte in Gottes Augen aus der Stadt rausgerettet durch einen Engel. Der Lot war ein Gerechter von Gott. Das ist Gottes Urteil über den Mann. Wenn ich von außen schaue, so sehe ich ganz, ganz viel Falsches, Verwerfliches, Schreckliches, Verdorbenes. Aber Gottes Urteil ist es anders. Ich glaube, Gerechtigkeit von Gott schaut eben nicht zuerst auf ein einwandfreies Tun, auf ein reines Heft, was wir richtig und falsch gemacht haben, sondern vor allem, ob wir in Gerechtigkeit vor Gott stehen. Also, ob wir im Frieden oder in Findschaft mit Gott leben. Und darum die Frage, bist du ein gerechter Mensch vor Gott? Das können wir nur durch Umkehr in Jesus Christus. Das können wir nachlesen im Römer 5, 1 folgende. Und abschließend kommt der Petrus ab Vers 20 noch zu dem Abschluss von dem Text, und das könnte man auf zweifache Art und Weise verstehen. Er sagt, die Menschen, die diesen Irrlehrer folgen oder die Irrlehrer selber, es wäre besser, sie hätten Christus nicht kennengelernt, es ging ihnen besser wie jetzt, wo sie vom falschen Weg abgekommen sind. Und das kann man auf mindestens zwei Arten verstehen. Einmal so, wie es der Roger Liebe zum Beispiel lehrt und versteht und andere, dass der Text noch redet von den Irrlehrern. Dass er sagt, die haben zwar erkannt, wer Jesus ist, sie haben es gesehen, sie haben es verstanden, aber sie haben es nicht ergriffen. Sie sind nicht von neuem geboren. Sie sind ganz nah am Heil gewesen, aber sie haben es nicht ergriffen und sind daran vorbei. Drum werden sie verurteilt. Drum wäre es noch besser gewesen, sie hätten das Heil nicht gesehen, wie dass sie es verachtet haben und daran vorbeigegangen sind. Drum laufen sie in Gottes Gericht. Sie sind jetzt noch schlimmer dran, weil sie eben die Wiedergeburt nicht angenommen haben, sondern bewusst in Gottes Ferne gegangen sind. Zum anderen kann man das verstehen, Vers 20, wie es in Arnold Fruchtenbaum und andere verstehen, dass der Petrus da nicht mehr von den Irrlehrern redet, sondern mehr von den Opfern, von denen, die den Irrlehrern gefolgt sind, von Gemeindeglieder, die denen gefolgt sind. Demnach müssen wir den Satz, es ging ihnen besser oder es geht ihnen jetzt schlechter, weil sie dem Weg gefolgt sind, eher verstehen mit, es geht ihnen im irdischen Leben schlechter, weil Gott sie züchtigt, weil Gott sie wieder zurückruft vom falschen Weg. Gott schickt ihnen vielleicht auch körperliche Beschwerden, nicht ins Leben, damit sie umkehren oder Buße tun und zurückkommen. Nicht als Rede von Gott, als Rufen zum Umkehr, das ist der Bibel nichts Neues. Aber für mich ist die erste Verstehensweise die nähere. Sie haben Jesus gesehen, aber nicht ergriffen und sind weitergegangen. Aber hören wir es auch für uns deutlich und so schliesse. Nicht jede Not, nicht jede Krankheit ist das Zeugnis von Gott über das ungerechte Leben von uns. Sondern das Ergebnis von einer gefallenen Welt. Wo aber Jesus in unser Leben kommt, kommt seine Gerechtigkeit, seine Erlösung. Nach aller irdischen Not und vor aller irdischen Not auch Krankheit. Weil wir ja Erbe sind von Christus und wir im Glauben Gottes Kind geworden sind. So gilt uns der Ruf, folg allein Jesus, veracht sein Heil nicht und ergreif's. Wo du vom falschen Weg abgeirrt bist oder auf den Weg von der Irrlehrer getreten bist, kehr um und tue Buße. Was aber dies und mein geistliches Leben betrifft, vertraue Christus und Menschen, die auf Jesus stehen und in ihm leben und wirken. Amen.